Ich warte gerade, bis die Kinder sich hingesetzt haben, denn ich habe eine Frage an die Kinder. Kinder, wer war von euch schon mal im Zoo oder im Park und stand so einer Schlange gegenüber? Nicht so viele, vielleicht auch schon vergessen. Ich weiß, als ich so ein Teenie war, da waren wir in so einem Schlangenpark und da beobachtete ich so eine Schlange, wie sie die Zunge raus und rein bewegte, und ich war schon froh, dass ich mich hinter der Scheibe befand auf der anderen Seite und dass uns eine dicke Scheibe voneinander trennte. Und denn die Schlange sah mir immer danach aus, als ob sie gleich zuschnappen würde. Und da war ich froh, dass ich eigentlich ihr nicht zu nahe kommen konnte oder sie mir nicht zu nahe kommen konnte. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die handelt auch von Schlangen. Ich würde sagen, das ist eine der gruseligsten Schlangengeschichten der Bibel. Und wir finden diese Geschichte in 4. Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Leider, das war so der Haken oder ist der Haken an dieser Geschichte, haben die Menschen da nicht so ein Glück gehabt wie ich in dem Park, dass die Schlange und eine Scheibe trennte, sondern sie mussten sich sozusagen ganz direkt, ganz persönlich oder gegenüberstehend mit den Schlangen auseinandersetzen. Wir lesen die Geschichte mal und dann seht ihr, was da passiert ist. Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte: Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Manna. Da schickte Jahwe Schlangen unter das Volk, sodass viele der Israeliten gebissen wurden und starben. Da lief das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und Jahwe sagte zu ihm: Mach dir eine Schlange und befestige sie an einer Stange. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Bronzeschlange und machte sie am Ende einer Stange fest. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde, blickte derjenige auf zu dieser Bronzeschlange und blieb am Leben. Vielleicht so ein wenig zur Vorgeschichte. Die Israeliten befanden sich gerade in der Wüste auf dem Weg ins verheißene Land. Und leider verlief diese Wanderung, wie oft eine Wanderung wahrscheinlich immer Probleme macht, nicht ganz reibungslos. Es gab immer wieder Zwischenfälle, bei denen das Volk, wie auch hier, die Führungsqualität von Mose und auch von Gott in Frage stellte. Und der Lieblingseinwand war, wie wir gerade eben auch gelesen haben: Hättest du uns doch mal in Ägypten gelassen, Mose. Da war es doch viel schöner. Auch wenn natürlich der Nachteil war, da waren wir Sklaven, aber das hätten wir dafür in Kauf genommen. Und so war es mal wieder soweit hier. Irgendwann platzte den Israeliten mal wieder der Kragen und sie hatten wieder was zu meckern. Zu meckern über das liebe Essen. Kinder, stellt euch vor, ich denke, die meisten von euch mögen Pommes. Es gibt jeden Tag Pommes. Also am ersten Tag, juhu, freuen wir uns noch. Also unsere beiden freuen sich immer, wenn es Pommes gibt. Am zweiten Tag gibt es Pommes. Am dritten Tag gibt es Pommes. Es gibt die ganze Woche Pommes. Es gibt den ganzen Monat Pommes. Und irgendwann könnt ihr Pommes nicht mehr sehen. Und so ähnlich ging es dem Volk Israel. Es gab morgens, mittags, abends Manna. Vielleicht gab es da Variationen, ich weiß es nicht. Die Mamas schaffen ja immer aus allem was Gutes zu zaubern. Dann gab es eben Manna-Marmelade, Manna-Spaghetti, was auch immer. Aber es gab Manna und man schmeckte das raus. Und das nicht nur einen Tag, nicht nur zwei, sondern Wochen und Monate. Ich habe schon so an uns Männer mal gedacht, wir meckern ja schon, wenn es zwei Tage mal kein Fleisch gibt. Und da gab es jeden Tag nur Manna. Und da kann ich das schon ein wenig verstehen, wenn das Volk anfängt zu meckern. Sie erinnern sich, Mensch, in Ägypten, da gab es richtig leckere Früchte, da gab es richtig leckere Speisen. Ich weiß nicht, aus der Familie erzähle ich mal so eine Begebenheit. Das Essen schmeckt ja woanders immer besser, besonders bei Oma. Und und ich hoffe, die Kinder hier machen das nicht, aber unsere machen das zwischendurch. Dann sitzen sie am Tisch und dann sehen sie schon das Essen. Oh nein, das ist eklig, das mag ich nicht. Kinder, das macht ihr hoffentlich nicht so. Also unsere machen das hin und wieder. Und so ähnlich heißt es auch hier, die Israeliten ekelten sich schon vor dem Mann, das schmeckte denen gar nicht mehr. Und natürlich findet man auch da schnell einen Schuldigen. Mose war schuld, Gott war schuld, dass wir uns hier in der Wüste befinden, dass es nur Manna zu essen gibt. In Ägypten war alles viel schöner. Da durften wir alles essen. Warum habt ihr uns da rausgeführt? Das war so der Vorwurf. Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Und das ist ja eigentlich auch total übertrieben. Sterben musste hier keiner. Es gab ja genug zu essen. Es musste auch keiner verhungern. Trotzdem fühlte sich das Volk benachteiligt. Es gab nicht das, was sie wollten. Ein Vorwurf gegen Gott. Hättest du uns mal in Ägypten gelassen? Wir Menschen sind, finde ich, und besonders wir Deutschen, ein sehr undankbares Volk, sagt man ja. Wir meckern sehr viel. Und wir vergessen auch, und ich denke, das betrifft jeden, wir vergessen sehr schnell das Gute, was wir mit Gott erlebt haben. Ich finde, deshalb ist so eine Abendmahlsfeier, wo wir nochmal uns erinnern, in Gedanken nochmal zurückgehen an das Kreuz, etwas total Schönes. Dass wir uns nochmal erinnern, was hat Gott, was hat Jesus für uns eigentlich getan, um unsere Vergesslichkeit nochmal auf Vordermann zu bringen. Oft steigern wir uns stattdessen so in negative Erlebnisse. Wenn wir was Schlechtes erlebt haben, dann können wir uns wirklich in Rage reden, in Rage denken, in Rage meckern, weil es nicht nach unseren Vorstellungen läuft oder lief. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, können Sie ja mal die Geschichten davor lesen, was Israel eigentlich mit Gott erlebt hatte. Auch die Verse vorher beschreiben schon, Israel befindet sich auf dem Weg, dann wird es überfallen und da werden einige Menschen dort entführt. Mose betet zum Volk und Gott greift ein. Er rettet die Gefangenen wieder aus der Gefangenschaft. Die Israeliten besiegen das Volk und sie erleben Gott auf eine großartige Art und Weise. Das sind 4 Verse vorher, die das beschreiben. Im nächsten Moment kommt dann diese Geschichte, dass den Israeliten etwas nicht passt. Und das ist keine Ausnahme. Gottes Größe auf der einen Seite und dann das Menschliche, überaus menschliche Natur, das Meckern auf der anderen Seite. Die Israeliten erleben Gott eigentlich täglich. Nachts führt er sie durch eine Feuersäule, am Tag durch eine Wolkensäule. Sie wurden täglich mit Manna versorgt. Sie erlebten ständig Gottes Gnade und Vergebung. Wenn man die Geschichten so sieht, ist das die 7. Auflehnung des Volkes gegen Gott. Davor ging schon 6 voraus, wo das Volk gemeckert hat, wo ständig irgendwas nicht gepasst hat. Und das ist schon die 7. Gelegenheit sozusagen, die 7. Aktion. Und trotzdem, obwohl sie wissen, Gott reagiert darauf nicht immer sehr nett, er bestraft das Volk, trotzdem haben sie scheinbar daraus nicht viel gelernt. Und sie hätten Gott auch nicht viel schlimmer verletzen können. Gott stellt sich zu ihnen, Gott beweist ihnen immer wieder die Treue, dass er zu ihnen hält. Und sie machen genau das Gegenteil. Sie lehnen ihn ab, sie stellen das Vertrauen sozusagen zu ihm in Frage. Sie wollen scheinbar eine gewisse Selbstbestimmung. Sie wollen, dass man mehr auf ihre Bedürfnisse eingeht. Sie wollen scheinbar mehr Freiheit. Ich habe mir die Tage sehr viel über diesen Begriff Gedanken gemacht. Was ist eigentlich Freiheit? Wie würdet ihr Freiheit definieren? Wann ist ein Mensch frei? Wann fühlt er sich frei? Ist Freiheit, das tun und machen zu können, was man gerade will, worauf man Lust hat? Was ist Freiheit? Im Radio läuft ja zurzeit so ein Lied von Westernhagen, da sagt er, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Er umschreibt das auch, was für ihn so Freiheit bedeutet, feiern, es sich gut gehen lassen. Ist das Freiheit? Bedeutet Freiheit wirklich, alles machen zu können, was man will? Wenn ich gerade etwas machen will, dann mache ich das. Ob meine Eltern anders denken, ob meine Freunde anders denken, ob Gott da anders drüber denkt, alles ist dem Christen erlaubt, sagt sogar Paulus. Alles ist dir erlaubt. Aber, er fügt noch zum Glück einen Nachsatz hinzu, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist dir erlaubt, aber es darf dich nichts gefangen nehmen. Und ich habe so eine zweite Stelle rausgesucht, mit der ich oder wo ich gerne heute noch etwas entlang gehen würde. Die finden wir in Galater 5, Vers 1. Da geht es sehr viel über Freiheit. Da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bedeutet diese Freiheit, dass man sich nichts sagen lassen muss? Freiheit im Sinne von jeder darf tun und machen, was er will. Jeder ist sich selbst sein Herr. Es heißt dort weiter in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. In Vers 13 heißt es dann weiter, so ähnlich, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Etwas übertragener übersetzt das noch die Hoffnung für alle. Sie sagt, das bedeutet aber nicht, also dass ihr zur Freiheit berufen seid, das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Also bedeutet Freiheit, wie wir das oft so denken, nicht, dass wir keine Grenzen haben. Also so, wie wir das oft im Kopf haben, grenzenlose Freiheit. Und auch der Vorwand ja auch an die Christen, euch ist die Freiheit genommen, weil ihr dürft ja nicht alles. Freiheit im biblischen Sinne oder im göttlichen Sinne bedeutet eigentlich, dass wir von der Sünde und von dem Zwang zu sündigen befreit sind. Und genau darum geht es eigentlich im kompletten Galaterbrief. Gottes Freiheit bedeutet eigentlich, dass wir uns vom Geist Gottes erfüllen lassen sollen und vom Geist Gottes führen lassen sollen. Gottes Freiheit bedeutet, in Gottes Nähe zu leben und nicht möglichst weit von ihm weg. Seine Freiheit bedeutet, sich von ihm führen zu lassen und nicht von seinen eigenen Begierden und Wünschen. Das wird in diesem Kapitel sozusagen gegenübergestellt. Also fordert uns Paulus sozusagen auf, in unserer grenzenlosen Freiheit, die wir Christen bekommen haben, die dazu zu nutzen, um den anderen zu dienen, um den anderen zu lieben, um Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Er appelliert sozusagen gegen dieses selbstsüchtige Denken unserer Gesellschaft, wo es hauptsächlich darum geht, dass es mir gut geht, dass ich alles habe, dass ich gesund bin. Er appelliert dazu zu dienen, den Nächsten im Blick zu haben. Die menschliche Natur sucht ja ständig so eine eigene Zufriedenstellung, Zufriedenstellung der eigenen Wünsche. Gottes Freiheit sucht dagegen ein Leben im Geist. Und in Galater 5, Vers 16, ein paar Verse weiter, heißt es dann, wer im Geist lebt oder lebt im Geist als Aufforderung, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. In der Geschichte zurück zu Israel sehen wir, wie das doch anders laufen kann bei uns Menschen. Wir haben einen Wunsch, in dem Fall ist es das Essen, ein Grundbedürfnis, dem gerade entsprochen werden muss, und da geht gar nichts. Das muss sofort passieren, und dann nehmen wir sogar, und das finde ich das Krasse, was uns Menschen noch sehr auskennzeichnet, dann nehmen wir sogar die Sklaverei in Ägypten in Kauf, und sagen, wir wären lieber in Ägypten, wo wir Sklaven waren, aber Hauptsache, wir haben das. Das heißt, unsere Wünsche, unsere Lust soll befriedigt werden. Dann ist uns auch die Gefangenschaft wieder egal. Und das müssen wir uns bei dem Begriff fragen, ob das uns die Freiheit wert ist. Freiheit auf Kosten, wie Galater es sagt, der Knechtschaft. Dass wir wieder zu Knechten werden von irgendeiner Abhängigkeit, von etwas, was wir unbedingt haben möchten. Und das Volk rebelliert hier gegen Gott, es lehnt sich auf und sagt, Gott, in dem Moment möchten wir etwas anderes. Rebellion, Auflehnung, was ist das eigentlich? Wenn wir so ein bisschen die Bibel durchschauen, ist Rebellion oder Auflehnung ein Misstrauen an Gott? Wir vertrauen Gott nicht mehr, sondern wir wollen eigene Wege gehen. Wir denken, wir wissen es einfach besser und wir stellen die ganze Führung, das ganze Denken Gottes so ein wenig in Frage. Sollte Gott etwa gesagt haben? Wer hat das gesagt? Sollte Gott etwa gesagt haben? Die Schlange, auch wieder Schlangen. Kann man ja mal eine Ausarbeitung schreiben darüber, wo kommen Schlangen vor, in welchem Zusammenhang. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft das nicht, ihr dürft von der Frucht nicht essen. Auch hier wieder, der Teufel stellt das Vertrauen in Gott in Frage. Solltet ihr Gott vertrauen? Und damit stellt er das komplette Denken, das komplette Wesen, die kompletten Worte Gottes in Frage. Und wenn er das geschafft hat, dann sind wir eigentlich wieder entfernt, getrennt von Gott. Wir vertrauen Gott nicht mehr, wir glauben nicht an Gott. Das ist ja eigentlich das, was ursprünglich in dem Begriff Glauben steckt. Jemandem vertrauen, sich auf jemandem einlassen. Man entfernt sich von Gott. Und das ist eigentlich das Grundprinzip des Teufels, dass er immer wieder versucht, Dinge, die Gott denkt, die Gott uns gesagt hat, in Frage zu stellen, indem er auf unsere Wünsche, auf unsere Begierden, auf scheinbar unsere Vorteile eingeht, sie in den Vordergrund stellt und wir fühlen uns verstanden. Wir fühlen, dass wir ja endlich mal auf unsere Kosten kommen. Und am Ende ist nicht mehr Gott, sondern der Mensch im Vordergrund, ist das Subjekt und wird zum Maß aller Dinge. Man denkt vom Menschen her und nicht mehr von Gott. Unser Ich, unsere Wünsche, unsere Begierden. Und die Auswirkungen, wie wir gelesen haben, sind eigentlich verheerend. Wir lesen, dass es eine Schlangenplage gab. Schlangen überall. Keine Flucht. Und wen die Schlange einmal gestochen hat, da war es eigentlich vorprogrammiert, dass der Mensch sterben musste. Und wir lesen auch in der Geschichte, dass viele Menschen gestorben sind. Dass es viel getroffen hat. Und viele gebissen wurden und es gab dort kein Entkommen. Und es kamen dann die noch übrigen, sicher waren das noch viele, die baten dann Mose, für sie zu beten. Sie lenkten zum Glück ein und stellten fest, Mensch, wir haben hier einen Fehler gemacht. Ich denke, in unserem Leben ist das ähnlich, dass wir uns auch auf Sachen oder Lust, Begierden einlassen, die zur Folge haben, dass sie am Ende uns den Tod bringen. Uns immer weiter von Gott entfernen und am Ende sind wir gefangen. Ich erzähle mal die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich sie vielleicht sogar hier hatte, da war so ein Forscher, Adlerforscher, der wollte einen Adler fangen. Und der hat einen Käfig aufgestellt, natürlich ist keiner so dumm und begibt sich freiwillig in einen Käfig, besonders nicht solche Tiere. Und dann hat er Folgendes gemacht, er hat jedes Mal ein Stück von diesem Käfig hingelegt. Der Adler hat sich dran gewöhnt, ist runtergeflogen, hat sich das angeschaut. Dann hat er noch ein Stück dazu gebaut. Und so ging das über Monate und irgendwann stand der Käfig und für den Adler war es total normal. Der gehörte hier zu dem Ganzen, zu der Natur dazu. Und irgendwann war der Adler drin. Und der Forscher hatte sein Ziel erreicht. Und so ähnlich ist es manchmal mit Begierden und Lust. Wir lassen immer so ein bisschen nach, wir geben nach, wir gehen drauf ein. Immer ein bisschen mehr und merken gar nicht so auf länger bezogen, dass wir drinstecken, dass uns das Ganze gefangen hält. Manchmal, ich bin ja auch ein Kind unserer Zeit, merke ich sowas bei Medien. Wir denken, Mensch, heute Abend, da habe ich jetzt gerade zu gar nichts Lust. War ein anstrengender Tag, hatte genug anstrengende Kinder, ich brauche eine Auszeit. Man guckt sich vielleicht einen Film an. Und merkt gar nicht, nach und nach, je öfter man das so regelmäßig pflegt, wie oft man dann sein Geistliches nicht mehr pflegt. Man merkt gar nicht, wie da so ein gewisser Bruch passiert, so eine Trennung. Ich will jetzt gar nichts verteufeln, aber nur sagen, Sachen, wo wir sagen, die sind grundsätzlich gar nicht falsch, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, aber sie lenken uns ab, sie lassen unseren Blick auf etwas anderes fokussieren und auf Dauer gesehen bringt uns das von Gott weg. Ganz langsam und unbemerkt. In Galater 5, Vers 19 bis 20 zählt Paulus so Eigenschaften auf, wo er sagt, das sind Dinge, wenn ihr denen nachgebt, diesen Lust und Begierden, die zerstören euch auf Dauer. Er sagt da zum Beispiel sexuelle Unmoral, die wir ja heutzutage überall finden. Schamlosigkeit, Ausschweifung, Genuss ohne Grenzen sozusagen. Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, auch ein ganz großes Problem unserer Zeit, Fresssucht und vieles andere, sagt Paulus, was eigentlich genauso verwerflich ist. Und er schließt diesen Vers damit in 21, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes haben, weil er sich komplett von Gott entfernt auf Dauer, weil er irgendwann sich nicht mehr mit Gottes Maßstäben, mit Gottes Zielen auseinandersetzt, sondern irgendwann ist nur noch ich. Was will ich? Und was möchte ich sofort? Was möchte ich jetzt befriedigt haben? Und das ist so ähnlich wie das Gift dieser Schlange. Es bringt den Tod. Es stumpft unser Gewissen ab. Wir werden auch nicht mehr sensibel für Gott. Ich denke, viele machen das mit den Kindern so Andachten abends und sagte mal meiner Großen, versuch mal am nächsten Tag Gott zu hören. Und dann sagte sie, wie Gott hören? Ja, sagte ich, der redet ganz leise, der flüstert manchmal und da muss man schon genau hinhören. Genau das fehlt uns manchmal im Leben, im Trubel, dass wir so hin und her gerissen sind, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, das Flüstern Gottes zu hören. Sein Hinweis, dass er gerade am Wirken ist, dass er gerade etwas Großartiges macht oder mich gerade großartig gebrauchen will. Wir verlieren das Interesse für Gott. Wir vertrauen ihn immer weniger und wir lassen uns auf Gott auch immer weniger ein. Und doch ist es total wichtig, das merke ich immer wieder, Gott zu erleben. Nicht nur in der Theorie, jetzt, was wir gerade in der Predigt hören, sich damit auseinanderzusetzen, sondern bewusst sich und Gott herauszufordern, ihn nächste Woche zu erleben. Zu sagen, Gott, ich brauche dich im Alltag und nicht nur als Wissen, das auch. Das hilft manchmal sogar über so eine Trockenzeit. Sondern auch, dass du mir zeigst und dass du dich mir erleben lässt. Dass ich dich erlebe in kleinen und großen Dingen. Wir denken, wir wären frei. Und doch sind wir in Wirklichkeit Sklaven unserer Lust, unserer Begierde. Und die Folge davon, das kennen wir nur zu gut aus Römer 3, 23, die Folge davon ist der Tod. Sünde trennt uns von Gott, Sünde zerstört Beziehungen, Sünde zerstört Vertrauen und Sünde zerstört unser Interesse an Gott. Und wie vorhin gesagt, das Gute hier in der Geschichte ist, das Volk lenkt ein. Natürlich ein bisschen spät, es gab schon Verluste und trotzdem kommt es zu Mose und sagt, Mose, wir haben einen Fehler begangen. Wir haben falsch gehandelt. Wir haben gegen dich rebelliert. Und da heißt es, da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen dich und gegen den Herrn geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlange von uns nehme. Also die Rettung beginnt sozusagen mit der Einsicht, mit einer Umkehr, mit einem Eingeständnis seiner Schuld. Wir haben einen Fehler gemacht und dass man sich an Gott wendet. Und ich sage das immer wieder, zum Glück haben wir einen wunderbar gnädigen und guten Gott. Einen Gott, der auch beim siebten Mal, wie hier, also es war die siebte Rebellion, nicht sagt, nee, jetzt ist Stopp, jetzt ist genug. Sondern der immer wieder, und sei es das 70. Mal, die Arme offen hält und darauf wartet, dass sein Kind zurückkommt. Es ist interessant hier in der Geschichte, wenn man die anderen Geschichten so vergleicht, was die Rebellion angeht, handelt Gott doch etwas anders als sonst. Sonst kommt das Volk zu Mose, Mose betet für das Volk und Gott hebt sozusagen die ganze Geschichte oder die ganze Plage, das Problem auf. Hier entscheidet er sich zu etwas anderem, was uns jetzt im Neuen Testament auch an Jesus erinnert. Er befiehlt Mose, eine Schlange aus Bronze zu bauen und sie an so einem Stab aufzuhängen. Und jeder, der diese Schlange ansieht, der soll gerettet werden. Ich denke, wir kennen dieses Symbol. Ich weiß nicht, ob wir das so wahrnehmen. Das sehen wir zum Beispiel bei Ärzten. Da ist auch so eine Schlange auf einem Stab, oder Apotheken haben das oft. Also ist oft in diesem Bereich vertreten. Es gibt natürlich viele Theorien, woher das kommt. Zum Beispiel heißt ja dieser Stab der Esculapstab, weil der Esculap, das war ein Gott der Heilkunde in der griechischen Mythologie, der geholfen hat, und daraus hat man das dann entnommen. Ich denke, man kann aber so ein bisschen noch zurückgehen, weil Mose und seine Zeit war viel, viel früher, und man könnte ja auch behaupten, dass sich das daraus so ein bisschen entwickelt hat. Die Schlange auf dem Stab, die Rettung brachte. Und es ist gar nicht schlecht, wenn man sowas sieht, auch das in Verbindung, dann wie wir das heute machen, zu Jesus zu bringen. Zu denken, Mensch, da ist uns Rettung widerfahren. Nicht nur auf einer körperlichen Art und Weise, sondern auf einer ewigen Art und Weise. Vielleicht schien, und ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, da sind Schlangen, die beißen euch, dann stellt Mose so einen Stab auf und sagt, Mensch, ihr braucht das nur anzugucken und dann seid ihr gesund. Ich denke, viele heutzutage würden reagieren, wie sie das ja oft auch beim Thema Jesus machen, und sagen, das ist uns zu einfach. Das kann doch nicht sein, da werden wir gebissen, da ist das ganze Gift und wir brauchen nur diese Schlange anzuschauen und sind dann gerettet. Das kann nicht klappen. Und das finde ich hier so interessant. Auf der einen Seite ist ein Vertrauensbruch der Menschen an Gott, und auf der anderen Seite sagt Gott, Mensch, jetzt habt ihr die Chance, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird, indem ihr diese Schlange anschaut. Nichts Großartiges. Ihr braucht jetzt nicht große Leistungen bringen. Ihr braucht nicht arbeiten für mich, um das wieder gut zu machen. Nur eine Sache. Glaubt mir, dass es so ist. Und es ist ja auch kein Akt gewesen, wäre kein Akt gewesen, auf die Schlange zu gucken. Ich denke, das ist hier etwas ganz Außergewöhnliches. Und die andere Seite natürlich, es ist etwas Persönliches. Gott sagt nicht einfach, okay, alle Schlangen weg, sondern er sagt, jeder persönlich muss sich entscheiden. Da können sich nicht die Eltern für die Kinder entscheiden oder die Großeltern für die Kinder, sondern jeder persönlich muss für sich die Entscheidung treffen, ich schaue da hoch und ich bin gerettet. Eine ganz persönliche Erfahrung, eine ganz persönliche Entscheidung. Rettung aus der Rebellion trotz Auflehnung gegen Gott. Jesus greift diese Symbolik in Johannes 3, Vers 14 und 15 auf. Wir kennen den Vers 16, das sind die Verse davor, Johannes 3, Vers 14 und 15, da heißt es, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Wir haben festgestellt, wir Menschen sind eigentlich genauso vom Gift verseucht wie die Israeliten von den Schlangen. Jeder ohne Ausnahme. Und nur wer auf Jesus, auf das Kreuz aufschaut, wer seine vergebene und rettende Kraft in Anspruch nimmt, der wird gerettet. Auch wenn es, wie wir das ja beim Schächer oder beim Verbrecher am Kreuz neben Jesus kennen, im letzten Moment passiert. Wer auf das Kreuz schaut und glaubt, wird gerettet. Alle, die nicht glauben, die dem nicht vertrauen, was Gott gesagt hat, werden auf ewig von Gott getrennt sein. Wir stellen das ja oft so mit dem Feuersee, mit dem Feuer dar. Ich denke, dass das eigentlich nicht das eigentlich Schlimme ist. Das eigentlich Schlimme ist, dass es ein Ort sein wird, wo Gott nicht da sein wird. Wo es keine Freude geben wird, wo es keine Liebe geben wird, kein Verständnis, keine Annahme. Es wird dann nur Hass geben, nur Ablehnung und nur Böses. Und ich denke, das ist eigentlich das Schlimmere als irgendwie körperliche Verbrennungen. Das ist eigentlich Hölle. Wir fühlen uns ja manchmal so schon auf der Erde in einer Hölle, wenn wir sowas erleben. Wenn wir irgendwie nicht verstanden sind, wenn wir irgendwo in Depressionen befinden. Und stellt euch vor, das ist ein Ort, wo es nur sowas gibt, wo Gott nicht da ist, wo es keine Liebe gibt. Und genau das will Gott verhindern. Er möchte uns etwas anbieten, dass wir leben können, dass wir für immer bei Gott sind, dass wir mit ihm sein Reich genießen, seine Liebe genießen. Ich finde das total klasse. Ich lese mit meinen Damen gerade so ein Kinderbuch, Die Räubers. Und da wird ein König dargestellt, der sein Kind erstmal in die Arme nimmt und so einen Vormittag mit dem Kind auf dem Schoß verbringt, um zu zeigen, das ist Liebe. Da ist ein Gott, der unendlich groß ist, der unendlich Macht hat, dem alles gehört. Und er nimmt sein Kind erstmal auf den Schoß und drückt es, um zu zeigen, ich liebe euch unendlich viel. Das ist eigentlich die Aussage von Abendmahl. Gott begegnet uns in Jesus und nimmt uns an, vergibt uns. Und wir dürfen mit ihm uns freuen, wir dürfen mit ihm feiern und wir dürfen sein Reich genießen. Und doch, wie vorhin betont, diese Entscheidung muss jeder persönlich treffen. Niemand kann sie für dich, ob du Kind, Jugendlicher bist, Teenie, Erwachsen, alt, niemand kann das für dich treffen. Manchmal habe ich so ein bisschen Angst, wenn ich so drüber nachdenke, wie unsere Kinder groß werden. Sie lernen sehr früh das Beten, sie gehen regelmäßig in die Kinderstunden, sie gehen auf die christliche Schule und sie finden, so sind Kinder nun mal, das merke ich an Schülern bei uns, sie finden sehr schnell heraus, wie das System tickt. Was man machen muss, um fromm zu wirken. Was man machen muss, um nett auszusehen, sich zu bedanken. Und man bekommt sehr schnell dann als so Betrachter den Anschein, Mensch, das sind gut erzogene christliche Kinder. Und doch haben diese Kinder sehr schnell, genauso schnell, wie sie lernen, solche Sachen mitzuspielen, genauso schnell auch raus, wo die Schlupflöcher sind. Wo darf ich was und wie umgehe ich das System? Wie schaffe ich es, trotzdem auf meine Kosten zu kommen, meine Lust, meine Begierden auszuleben, wie ich sie habe und doch in der Kirche und wenn meine Eltern das so erwarten, ein anderes Bild zu geben? Ich hoffe, dass die Kinder selber das mal überdenken. Ich war selber so einer. Ich weiß, wir hatten zu der Zeit einiges nicht gedurft und ich habe es genauso noch mehr trotzdem gemacht. Und wenn man das weiß, dann ist das eigentlich erschreckend. Und trotzdem wünsche ich, dass wir oder dass ihr, die euch vielleicht darin befindet, euch diese Frage stellt und davor Gott herausfordern lasst, darüber nachzudenken, dass Gott an euch Interesse hat, dass Gott euch total liebt und dass Gott möchte, dass ihr ein Leben mit ihm lebt. Dass das eigentlich echte Freiheit ist und nicht die Freiheit, wie wir oder wie ihr das oft so denkt. In den Himmel gibt es nur einen Weg und der geht nur über Jesus. Das ist mir ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen. Es gibt ja immer viele Möglichkeiten und wie gesagt Schlupflöcher, wo wir denken, die nehmen wir noch mit. In den Himmel kommen wir nur über Jesus. Ich denke, für uns Christen ist die Aussage genauso wichtig. Es ist ja heute Abendmahl und ich muss auch bei mir mal wieder feststellen, wie oft ich selber gegen Gott rebelliere, gegen Gott auflehne und sage, meine eigenen Wege gehe, eigene Entscheidungen treffe, obwohl man genau weiß, dass es falsch ist, dass man Menschen vielleicht damit verletzt, dass man sich gegen Gottes Maßstab richtet. Aber in dem Moment denke ich, ich habe alle Freiheiten darüber. Ob der andere darüber Freiheit hat, interessiert mich gar nicht. Man ignoriert Gott, man ignoriert seinen Mitmensch, seinen Mitchristen und lässt sich vergiften von seinen Gefühlen, von seiner Lust. Und ich denke, das ist heute auch der richtige Moment, auch beim Thema Abendmahl, das zu bekennen, Gott zu sagen, Gott, ich habe da wieder, bin da wieder zu weit gegangen. Du bist für mich gestorben, du hast alles gegeben und ich möchte das bekennen und ich möchte mit Freude dieses Abendmahl nehmen, um da nochmal einen Stempel drauf zu setzen. Man könnte theoretisch jedes Mal beim Abendmahl so eine Neuaufmachung auch bekennen. Sagen, heute wieder neu. Und dann ist es umso schöner, dass wir es jeden Monat haben und heute wieder neu. Dazu möchte ich uns herausfordern, dass wir uns auf Gott einlassen, dass wir uns da von Gott verändern lassen und auch wenn wir heute das Abendmahl nehmen, zurück zum Kreuz kommen, auf das Kreuz aufschauen, so einfach ist es, Jesus um Vergebung bitten und mit ihm neu durchstarten und ein Leben leben. Amen.